Guten Morgen. Ich hoffe, meine Stimme hält durch. Als wir als Familie neu nach Graz kamen und hier in diese große Gemeinde kamen, da hatten wir überlegt, wie können wir neue Kontakte aufbauen? Wo fängt man an? Bei 200 Leuten, man kennt niemanden. Wie baut man überhaupt Beziehungen? Und ein Hauskreis war eine Hilfe und kurze Zeit später hatte ich auch Geburtstag und wir hatten dann einige Leute eingeladen, aber es kamen leider nur zwei Personen. Wir hatten dann einen schönen Abend und zu diesem Ehepaar hatten wir dann auch längere Zeit guten Kontakt. Und vielleicht ging es euch auch schon einmal so, eine Feier geplant. Armando hat es skizziert, muss ich jetzt nicht nochmal so wiederholen. Wir werden heute von Gottes Einladung hören. An uns Menschen. Die Einladung zur größten und wunderbarsten, zur herrlichsten Feier aller Zeiten, zu einer Feier in Ewigkeit. Und das Thema der heutigen Predigt lautet, komm, es ist alles bereit. Komm, es ist alles bereit. Und ich lese uns dazu den Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Und da heißt es, da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, hast doch kein hochzeitliches Gewand an. Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Soweit unser Bibeltext für heute. Wir können aus unserem Bibeltext zwei wichtige Punkte mitnehmen. Erstens, lehne Gottes Einladung nicht ab. Und zweitens, nimm Gottes Einladung demütig an. Erstens, lehne Gottes Einladung nicht ab. Unser Text ist ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine Bildrede, ein Vergleich. Hier ein Vergleich mit dem Reich der Himmel. Jesus erzählte diese Geschichte von einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest plante, organisierte, ausrichten wollte. Und orientalische Hochzeiten waren sehr aufwendig. Sie wurden lange gefeiert, oftmals bis zu einer Woche. Und das ist auch heute in vielen Ländern auch noch so. Die Vorbereitung der Hochzeit beanspruchten viel Zeit und damit die Gäste sich schon etwas besser darauf vorbereiten konnten, gab es so eine Voreinladung. Die Einladung zur Hochzeit verlief in mehreren Stufen. Wenn wir heute Flyer machen, dann geht es oft darum, save the date. Sichert euch dieses Datum im Terminkalender. Wir sind ein Terminland. Es geht um Daten. Die Terminkalender sind voll. Sichert euch dieses Datum. Das ist ganz wichtig. Und damals bei der Hochzeitseinladung, da ging es mehr darum, save the event. Nicht das konkrete Datum sichern, sondern das Event, diese Veranstaltung sichern. Eine Voreinladung. Achtung, Hier kommt eine wichtige Information für dich, eine Einladung. Du bist zu einer Hochzeit eingeladen. Merke dir das. Sei bereit für den Zeitpunkt, wenn die richtige Einladung kommt und wenn du dann von dem richtigen Termin auch erfährst. Unser Text spricht von Geladenen. Die Knechte des Königs sollten die Geladenen zur Hochzeit rufen. Und die Geladenen, das sagt ja schon das Wort, sie hatten schon diese Voreinladung bekommen. Wir haben hier in Vers 3 die zweite Stufe, die konkrete Einladung. Jetzt ging es darum, alles ist bereitet, kommt zur Hochzeit. Aber die Leute wollten nicht kommen, sie waren unwillig. Und die griechische Form dieses Wortes wollen, das zeigt uns schon, es war eine dauernde Haltung, eine dauerhafte Haltung. Sie wollten beständig nicht kommen. Ich will nicht. Ich will nicht. Keine Chance. Darum sandte der König noch einmal Knechte aus. Und das war dann die dritte Stufe. Die dringliche Einladung. Kommt doch zur Hochzeit, alles ist bereit. Ich habe für euch alles vorbereitet. Das Beste aus meinem Hause ist gerade gut genug für euch. Ich habe mein Mastvieh, mein Ochsen geschlachtet. Das Beste vom Besten. Aber die Leute achteten auch da nicht drauf. Es war ihnen gleichgültig. Sie waren gleichgültig. Einer ging auf seinen Acker, der andere zu seinem Geschäft. Andere waren sogar feindselig. Sie misshandelten die Knechte, manche Knechte wurden sogar getötet. Und als der König das hörte, da wurde er sehr zornig. Er schickte seine Soldaten, die Soldaten brachten die Mörder um und sie zündeten die Stadt an. Welche Bedeutung hat der erste Teil dieser Geschichte? Ich werde in beiden Teilen so vorgehen, dass wir erst uns die Bedeutung anschauen und dann die Anwendung, was das für unser Leben bedeutet. Welche Bedeutung hat der erste Teil dieser Geschichte? Diese Geschichte, dieser erste Teil, der fasst zusammen, wie Gott mit seinem Volk Israel gehandelt hat. Es zeigt Gottes Fürsorge, sein Werben um sein Volk Israel, seine große Geduld, seine Liebe. Und Liebe kann definiert werden als Wille zur Gemeinschaft. Das ist auch heute so. Wenn zwei Menschen sich lieben, sie wollen zusammen sein. Und unser großer Gott, unser Schöpfer, unser aller Schöpfer, er will mit uns Beziehung haben, er will mit uns Gemeinschaft haben. Dieser Wille zur Gemeinschaft, der zeigt seine große Liebe zu uns Menschen. Kommt zur Hochzeit. Das ist die Einladung Gottes, ihr Lieben. Die Einladung Gottes, seitdem Adam und Eva im Garten Eden sich gegen Gott aufgelehnt haben. Seit diesem Tag geht Gott uns Menschen nach. Er will Beziehung mit uns haben. Er ruft uns in seine Nachfolge, in die Beziehung zu ihm. Unser großer, heiliger Gott will Beziehung zu uns kleinen Menschen haben. Was für eine wunderbare Vorstellung ist das? Unser Gleichnis drückt es so aus. Es wurden Knechte gesandt. Sie sollten die Geladenen zur Hochzeit rufen. Und die Geladenen, das zeigt schon, das sind bestimmte Leute. So ein begrenzter Personenkreis. Und deshalb, das war im Alten Testament das Volk Israel. Gott hat immer wieder Knechte, seine Propheten zu seinem Volk Israel gesandt. Aber das Volk Israel wandte sich von Gott ab. Sie meinten es besser zu wissen. Sie beteten fremde Götzen an und Gott schickte aber in seiner Liebe und Geduld immer wieder seine Propheten, um sie, sein Volk zu warnen, um sie in die Gemeinschaft wieder hineinzurufen. 2. Chronik 24, Vers 19, da heißt es, er sandte aber Propheten zu ihnen, um sie zum Herrn zurückzubringen. Und diese ermahnten sie ernstlich, aber sie hörten nicht darauf. Sie wollten nicht. Dann schickte Gott andere Knechte. Vers 4 sehen wir das. Das waren die Apostel des Neuen Testaments. Aber auch auf diese hörten sie nicht. Sie lehnten sie ab. Manche wurden sogar getötet. Im Neuen Testament lesen wir das zumindest von Stephanus und von Jakobus. Die wurden getötet. Und bei der Ablehnung von Gottes Einladung erkennen wir klar einen Abwärtstrend. Unwilligkeit, Gleichgültigkeit, Feindseligkeit. Und die Reaktion des Königs auf diese Feindseligkeiten war Zorn. Er antwortete mit Gericht. Und genauso war es damals auch. Gott antwortete mit Gericht auf die Ablehnung seines geliebten Sohnes. Dieses Gericht kam um 70 nach Christus über das Volk Israel. Nach dem jüdischen Aufstand, wo sie eigentlich ihren eigenen Weg gehen wollten, und zwar mit Gewalt von der römischen Besatzungsmacht frei werden. Nach diesem jüdischen Aufstand wurden Jerusalem und besonders der wunderbare Tempel durch die Römer zerstört. Die Stadt wurde angezündet, genauso wie hier in dem Gleichnis. Was können wir nun aus diesem ersten Teil lernen und für unser Leben mitnehmen? Ich möchte zwei Dinge nennen. Erstens, wie stehst du zu Jesus? Hast du ihm dein Leben schon anvertraut? Gott nimmt uns Menschen sehr ernst. Unser Ja und unser Nein. Wir sind keine Marionetten oder Roboter Gottes. Wir sind Gottes Ebenbilder. Wir sind Personen mit Gefühlen, mit Emotionen, mit einem eigenen Willen. Gott ruft uns in die Gemeinschaft mit ihm hinein. Gott hat für uns Menschen etwas Großartiges und Wunderbares vorbereitet. Die genialste Party aller Zeiten. Eine Party, die niemals mehr enden wird. Nichts Böses und Schlechtes wird dort sein. Keine, wie wir in Offenbarung lesen, keine Krankheit, kein Schmerz, kein Krieg, kein Leid, keine Tränen, keine Sünde. Noch nicht mal die Versuchung zum Bösen wird mehr dort sein. Dafür wird alles Wunderbare und Herrliche sein. Unser großer Gott, unser Erlöser und Herr Jesus Christus wird dort sein. Die Liebe in Perfektion, die Liebe in Person. Freude, ewiger Friede, Wahrheit und Gerechtigkeit in ihrer reinsten Form. Wow, wir können es uns nicht ausmalen, es wird wunderschön sein dort. Gott hat all das vorbereitet für dich und für mich, für uns, für jeden Menschen. Es ist alles bereit für deine ewige Rettung. Im Gleichnis hatte der König sein Mastvieh geschlachtet. Und in der Realität hatte Gott seinen geliebten Sohn Jesus Christus geschlachtet, geopfert, hingegeben an das Kreuz. Er starb diesen grausamen, schmachvollen Tod am Kreuz für dich und für mich, für alle Menschen. Eine zweite Frage: Was beschäftigt dich? Wir Menschen sind in einer großen Gefahr, und das ist egal, ob du schon mit Jesus lebst oder noch nicht mit Jesus lebst. Und zwar ist diese Gefahr, dass wir uns auf das Hier und Jetzt richten. Die gingen an ihre Geschäfte, ist doch egal, was der König da macht. Und genauso handeln wir oft mit Gott, ob wir mit Jesus leben oder noch nicht. Es ist uns egal. Unser Blick auf die Ewigkeit wird oft vernebelt im Stress, im Alltag unserer Zeit. Wir reagieren gleichgültig auf Gottes Einladung, auf sein Werben, auf seine Liebe. Bei YouTube gab es mal ein Video vor einigen Jahren, ich habe es nicht mehr gefunden. Da gab es eine Umfrage, da haben Christen eine Umfrage gemacht auf der Straße, und da war die Frage: Wer ist Jesus Christus für Sie? Und da war ein Mann, der hat gesagt, der ist mir eigentlich gleichgültig. Und das hat es in ganz gleichgültigen Ton gesagt. Also das hat das wirklich unterstrichen, und er hat das so gemeint. So gehen wir um oft mit unserem großen Gott. Die Menschen im Gleichnis reagierten gleichgültig auf diese zweite, auf die dringliche Einladung des Königs. Sie achteten nicht darauf. Ich habe etwas Besseres zu tun. Ja, wie bitte? Etwas Besseres als eine Gratisfeier beim König. Ich habe was Besseres zu tun. Etwas Besseres als die Ewigkeit mit dem Gott, mit unser aller Schöpfer zu verbringen. Wie gibt's das? Diese Antwort damals war eigentlich wie ein Schlag ins Gesicht des Königs. Im Gleichnis lehnten die Geladenen die Einladung des Königs ab. Und in der Realität war es so, dass das Volk Israel seinen König Jesus ablehnte. In Matthäus 27, da lesen wir, da sagt dieses Volk, wo das vor Pilatus steht, und das ganze Volk antwortete, nämlich dem Pilatus, und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und in Johannes 19, da heißt es: Sie aber schrien: Fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Das war eine Gotteslästerung. Und wie ist es bei uns? Sind wir besser? Die Leute im Gleichnis gingen weg zu ihrem Acker, zu ihrem Geschäft. Wie ist es bei dir und bei mir? Nehmen Und das ist auch wieder unabhängig von, ob jemand schon mit Jesus lebt oder nicht. Wir können uns alle diese Frage stellen. Womit beschäftigen wir uns? Was nimmt deine Zeit in Anspruch, dein Geld, deine Kraft, deine Energie? Was ist der erste Gedanke am Morgen, wenn du aufstehst? Ist es deine Arbeit, deine Karriere, dein Auto, dein Hobby, dein Urlaub, die Freizeit, die zu planen ist, der Freizeitstress, dein Handy, dein Ehepartner oder eine andere Person? Oder fragst du nach Gott? Suchst du ihn? Er will Beziehung mit dir haben. Von seiner Seite ist alles klar. Und wenn du noch nicht mit Jesus lebst, dann möchte ich dir sagen, er hat alles für deine ewige Rettung getan. Er hat alles vorbereitet, er lädt dich ein, er zwingt niemanden, er nimmt deine Entscheidung ernst. Aber er warnt dich auch. Eine Ablehnung hat ewige Konsequenzen. Darum lehne Gottes Einladung nicht ab. Zweitens, nimm Gottes Einladung demütig an. Im Gleichnis ließ der König nicht locker, er wollte unbedingt diese Hochzeitsfeier für seinen Sohn veranstalten, durchführen. Er sagte zu den Knechten in Vers 8, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum schickte er die Knechte an die Kreuzungen der Straßen. Sie sollten zur Hochzeit einladen, so viele sie fanden. Die Knechte gehorchten und sie brachten viele Leute mit, Gute und Böse. Der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Allerdings war dort jemand ohne hochzeitliches Gewand. Der König bemerkte das und er fragte ihn, wie bist du hier ohne so ein Gewand hineingekommen? Der Mensch verstummte und der König ließ ihn fesseln und hinauswerfen. Welche Bedeutung hat der zweite Teil in dieser Geschichte? Wir haben hier die vierte Stufe der Einladung. Im ersten Teil, da ergingen die Voreinladung, also dieses Save the Event, die konkrete Einladung und die dringliche Einladung. Es war ein bestimmten Personenkreis, an die Geladenen, an das Volk Israel. Und hier gibt es eine allgemeine Einladung, und zwar so viele ihr findet. Das sind alle Menschen weltweit. Man kann sagen, die Einladung an alle Menschen, niemand war ausgeschlossen. Das Volk Israel hatte Gottes Angebot abgelehnt in Jesus Christus. Sein Angebot in Jesus Christus hatten sie abgelehnt. Sie hatten andere Vorstellungen vom Reich Gottes. Sie wollten einen politischen König, der sie von den Römern befreit. Das hat sich ja dann 40 Jahre später gezeigt, wo sie es selber versucht hatten, frei zu werden von den Römern. Was im Chaos endete. Jesus klagte in Matthäus 23, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und in Matthäus 21, 43 ist ein Vers, den wir auch letzte Woche gehört haben in der Predigt. Da hat Jesus erklärt, dass das Reich von Israel genommen wurde aufgrund der Ablehnung. Er sagte, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Gott hatte in Jesus Christus Israel das Reich angeboten. Aber sie haben ihren Messias abgelehnt. Darum wurde Israel zur Seite gesetzt und Achtung an der Stelle machen viele einen Fehler und sagen, Israel ist verworfen. Nein, das sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 11. Israel ist nicht verworfen. Zur Seite gesetzt, ja, aber nicht verworfen und verstoßen. Jetzt sollte das Angebot Gottes an die Kreuzungen der Straßen gebracht werden. Und dieses Wort, was da steht im Text, das meint den Punkt, wo die Stadtstraße aufhört und die Landstraße beginnt, also direkt nach dem Stadttor. Das heißt, die Botschaft muss jetzt hinaus. Die Botschaft muss über die Grenzen Israels hinaus, in die ganze Welt. Matthäus 28, 19, darum, so geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker. Jesus hatte seine Jünger in die ganze Welt dann geschickt. Und unser großer Gott hatte von Anbeginn der Welt die ganze Welt im Blick. Nicht nur sein Volk Israel. Er wollte es durch sein Volk Israel die Welt auch im Alten Testament schon erreichen. Durch das, wie sie leben, durch das sie durch ihr Leben auf ihn hinwiesen und so.
Sein Rettungsplan, seine Einladung zur Hochzeit gilt allen Menschen auf dieser Erde. Da ist niemand ausgeschlossen und das ist das Geniale. Was können wir aus diesem zweiten Teil lernen und was können wir für unser Leben mitnehmen? Ich möchte 5 Punkte nennen. Erstens, es stellt sich hier die Frage, wer ist würdig? Wer ist würdig, bei Gottes genialer Feier dabei zu sein? Wer darf diesem heiligen Gott überhaupt begegnen? Der König bezeichnete die Geladenen als unwürdig. Sie hatten seine Einladung abgelehnt. Aber wer ist dann würdig? Automatisch jeder, der diese Einladung annimmt? Offenbar auch nicht. Da gibt es wohl auch noch einen Unterschied. Denn es war jemand dabei, dem etwas Wichtiges fehlte, der kein Hochzeitsgewand hatte. Es gibt offenbar eine falsche und eine richtige Annahme der Einladung Gottes. Die Bibel zeigt uns ganz klar, dass kein Mensch auf dieser Welt würdig ist. Kein Mensch. Von unserer Natur aus sind wir Sünder. Niemand kann so, wie er ist, zu Gott kommen, vor ihn, vor seinen heiligen Thron treten. Und niemand kann aufgrund seiner Leistungen, aufgrund seines Reichtums, auch wenn er viel Macht hat auf dieser Welt oder wenn er besonders berühmt ist, zu Gott kommen. Das bringt auch alles nichts. Niemand. Wir brauchen eine himmlische Eintrittskarte. Und diese Eintrittskarte ist unbedingt erforderlich. Ohne die geht es nicht. Und in unserem Gleichnis heute hier ist es dieses hochzeitliche Gewand. Wir brauchen dieses hochzeitliche Gewand. Die Guten und Bösen in Vers 10, das waren Menschen, bis auf den einen eben, der da erwähnt wird, die dieses hochzeitliche Gewand anhatten. Das bedeutet, die Guten und Bösen, die sind zu Gott umgekehrt. Die Guten, die sich vielleicht für gut hielten und das erkannt hatten. Die Bösen, die wirklich auf schlimmsten Wegen unterwegs waren. Letztlich sind ja alle böse, hatten wir gehört. Sie waren zu ihm umgekehrt, hatten dieses hochzeitliche Gewand angenommen. Aber was genau ist jetzt dieses Hochzeitsgewand und wie bekommen wir das? Zur ersten Frage. In Offenbarung 19, Vers 8 steht, und es wurde ihr, das ist die Braut Jesu, gegeben, sich in feine Leinwand, also die Gemeinde, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und der Graf von Zinzendorf hat es in einem Gedicht so geschrieben, in der ersten Strophe, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Ihr Lieben, das Hochzeitsgewand ist nichts anderes als die Gerechtigkeit Jesu. Nur das zählt, nichts anderes. Die Gerechtigkeit Jesu. Zur zweiten Frage, wie bekommen wir das Hochzeitsgewand? Wir können es uns nicht selber erwerben, wir können uns nicht selber verdienen. Es muss uns geschenkt werden. Und das sehen wir in Jesaja 61, Vers 10, einem wunderbaren Vers. Gott gibt es uns. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Ihr Lieben, wenn ihr Jesus nachfolgt, dann lebt das. Freut euch in Jesus. Er hat das gemacht, was du und was ich niemals hätten machen können. Er hat am Kreuz diese Gerechtigkeit für uns erkauft, erworben, erschwitzt, erlitten. Jesu Gerechtigkeit wird uns angerechnet. Wenn wir Jesus Christus im Glauben als Erlöser und als Herrn für unser Leben annehmen. Jeder, der dieses Hochzeitsgewand, die Gerechtigkeit Jesu anhat, der darf bei dieser Feier dabei sein. In Ewigkeit. Zweitens, was ist mit Menschen ohne Hochzeitsgewand? Sie werden nicht bei der Feier dabei sein, da ist die Bibel auch ganz klar. Und sie verschweigt uns die Wahrheit nicht. Unser Gleichnis will ja nicht verdeutlichen, dass es irgendwie doch möglich ist, ohne Hochzeitsgewand dabei zu sein, wie dieser eine. Im Gegenteil, es zeigt ganz genau, ohne das geht es nicht. Darauf liegt die Betonung. Wer das neue hochzeitliche Gewand nicht anhat, der hat noch sein altes Kleid an. Und das Kleid der Selbstgerechtigkeit. Ich denke, dass dies Menschen sind, die mit dabei sind, in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen. Sie haben dieses Kleid noch nicht an. Vielleicht denken sie, dass sie dazugehören. Es sind Mitläufer, Namenschristen. Vielleicht haben sie sogar das Wort Christ in ihrem Ausweis stehen. Mit den Lippen bekennen sie Jesus, aber sie gehören doch nicht dazu. Sie wollen Jesus als Freund und als Retter haben, als jemand, der alle ihre Probleme löst, wenn sie in Schwierigkeiten sind, der ihnen immer hilft, wie so ein Automat, der dann schnell die Lösung ausspuckt. Aber nicht als Herrn, der über ihr Leben bestimmen darf. Jesus hat in der Bergpredigt Kapitel 7 gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Die Bibel zeigt uns offen, dass es so sein wird. Aber an der Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu verurteilen, Menschen in bestimmte Schubladen oder Kategorien zu stecken. Das ist allein Aufgabe von unserem Herrn, weil er allein die Herzen wirklich kennt. Aber vielleicht haben wir eine andere Aufgabe, wenn wir merken, da passt vielleicht etwas nicht. Eine Aufgabe eines Liebesdienstes, dass wir vielleicht liebevoll darauf hinweisen können, zur Selbstprüfung ermuntern können, zur echten Umkehr. Ihr Lieben, und das möchte ich heute hiermit tun. Vielleicht ist jemand heute hier, der noch kein hochzeitliches Gewand anhat, der noch nicht mit Jesus Christus lebt, der noch nicht Jesus sein Leben vollkommen anvertraut hat. Vielleicht denkst du, dass du trotzdem dazu gehörst. Vielleicht denkst du, dass du schon genug gute Taten hast, die du vor Gott vorweisen kannst. Vielleicht verlässt du dich auf dein moralisches Leben oder vielleicht verlässt du dich auch auf den Vergleich mit anderen und sagst, naja, im Vergleich zu anderen, da stehe ich doch noch ganz gut da. Und das sollte ja eigentlich bei Gott reichen. Wenn einer dieser Punkte auf dich zutrifft, dann vergiss das ganz schnell. Kehre um, noch heute, schieb es nicht auf. Noch schenkt Gott diese Zeit der Gnade, der Umkehr. Wir wissen nicht, wann Jesus seine Gemeinde holen wird. Lass dir von Gott dieses neue Hochzeitsgewand schenken. Vertraue dein Leben Jesus an. Bekenne ihm deine Schuld, deine Sünde, dass du bis jetzt ohne ihn gelebt hast, dass du bis jetzt auf deine eigene Gerechtigkeit gebaut hast. Glaube, dass Jesus genau dafür gestorben ist. Erkenne ihn als Herrn über dein Leben an. Dann wirst doch du mit dabei sein bei dieser großen Feier, dieser ewigen, wunderbaren Feier im Himmel. Drittens, keine Ausreden mehr. Der Mann ohne hochzeitliches Gewand verstummte, als der König ihn ansprach. Vor Gottes Thron gibt es keine Ausreden mehr. Alle Ausreden, Erklärungen und Entschuldigungen bleiben im Halse stecken. Da zählt kein, ja, der Mensch ist ja eigentlich von Grund auf gut. Oder tue Recht und scheue niemand. Das, was man heute so immer wieder mal hört oder wonach viele leben. Da hilft auch nicht mehr die Haltung im Vergleich zu anderen, da schneide ich ja gut ab, da bin ich ja der reinste Engel. Ich habe niemanden umgebracht, immer brav meine Steuern gezahlt, ich bin regelmäßig zur Kirche gegangen und überhaupt meine Spendenmoral war sehr gut. Ich habe viel in soziale Projekte gesteckt, da habe ich schon den Überblick verloren. Da hilft auch nicht mehr die Einstellung, wenn es überhaupt einen Gott geben sollte, ja, dann werde ich schon mit dem irgendwie klarkommen, mein Charme, mein Verhandlungsgeschick haben mich noch nie im Stich gelassen. Da werde ich schon durchkommen. All das hilft dann nicht mehr. Dann ist nur noch das große Schweigen. Viertens, das Gericht Gottes ist kein Mythos. Unser Gott ist ein heiliger, ein gerechter Gott. Er kann nichts Unreines und keine Sünde in seiner Gegenwart dulden. Darum wird er gerecht richten. Alles Böse und Unreine wird in Ewigkeit nicht in seiner Nähe existieren können. Und ein fünfter Punkt. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Was meint das? Berufen meint hier gerufen, eingeladen, und viele meint eigentlich alle Menschen. Alle Menschen aller Zeiten sind in Gottes Gegenwart eingeladen. Wir sehen in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, welcher will, also Gott, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will mit allen Menschen in Ewigkeit zusammen sein. Und das Geniale ist, der Tod Jesu reicht dafür aus. Es reicht für alle Menschen. Ja, 1. Johannes 2, Vers 2. Und er, Jesus, ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Sein Opfer reicht für alle Menschen aus. Aber was heißt, dass nur wenige auserwählt sind? Hat Gott eine Vorauswahl getroffen? Du kommst auf jeden Fall in den Himmel, du nicht, du erst recht nicht, du schon. Hat er Menschen vorherbestimmt zum Himmel und konsequenter alle anderen denn zur Hölle? Es ist wichtig, dass wir diesen letzten Vers im ganzen Zusammenhang unseres Gleichnisses sehen. Wir haben hier das Denn, er ist verbunden, er gehört zu diesem Abschnitt dazu. Es gibt hier im Gleichnis bestimmte Abläufe. Es gibt eine Einladung, eine Ablehnung, eine zweite Einladung und eine zweite Ablehnung. Die Geladenen wollten nicht kommen. Sie hatten diese Möglichkeit gehabt, aber sie entschieden sich dagegen. Sie entschieden sich für ihre eigenen Angelegenheiten. Sie lehnten die Einladung und somit den König auch ab. Alle, die diese Einladung des Königs aus Stolz oder aus Gleichgültigkeit oder aus Hass sogar gegen den König verwerfen, das sind die Nichterwählten. Wir sehen hier ganz klar die Verantwortung der Eingeladenen. Es geht um Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Ob jemand gehorsam der Einladung Gottes folgt oder nicht. Alle, die im Gehorsam auf diese Einladung Gottes reagieren und seine Einladung, diese ausgestreckte Hand der Liebe annehmen, das sind die Erwählten. Alle, die das Hochzeitsgewand annehmen, alle, die Jesus ihr Leben anvertrauen, das sind die Erwählten. Sie sind in Jesus Christus erwählt. Am Ende der Predigt möchte ich dich noch einmal einladen. Komm zu Jesus, gib ihm dein Leben, wenn du es ihm noch nicht anvertraut hast. Er hat alles für dich am Kreuz getan. Er hat die Feier im Himmel vorbereitet. Lege deinen Stolz nieder. Gib Jesus dein Kleid der Selbstgerechtigkeit ab. Nimm Gottes Einladung demütig an. Ich fasse zusammen. Gott hat ein wunderbares Fest für uns Menschen vorbereitet. Ein Fest in alle Ewigkeit. Und er möchte, dass wir, dass jeder Mensch dabei ist. Er möchte dieses Fest mit uns zusammen verbringen. Darum lädt er uns ein. Er geht uns Menschen in seiner großen Liebe nach. Lehne Gottes Einladung nicht ab. Ordne alle Dinge, die dir wichtig sind, der Beziehung zu Jesus unter. Vertraue dein Leben Jesus an, nimm ihn als Herrn über dein Leben an. Und nimm Gottes Einladung demütig an. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, dann lege deinen Stolz nieder, dein Kleid der Selbstgerechtigkeit. Sei nicht nur ein Mitläufer, sondern gib dein Leben Jesus ganz hin. Komm, es ist alles bereit. Amen.